Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Weltherrschaft. Und heute soll es gehen um Cuphead. Ich habe Cuphead gespielt, um zu sehen, ob die Aussage stimmt, man könne einem alten Pony keine neuen Tricks mehr beibringen. Und hier, um mir noch ganz neue Tricks beizubringen, ist Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Hallo André, und was auch immer du getan hast, dein Hirn hat Schaden genommen. Das Wort heißt Sehen und nicht Sehnen, und unser Format heißt Wertschätzung und nicht Weltherrschaft. Ich bin amüsiert, ja begeistert, in welchem Zustand du dich befindest. Bitte erkläre mir, wie das passiert ist.
Habe ich Weltherrschaft gesagt?
Ja, hast du, aber das ist super.
Oh, na ja.
Das zeigt, dass du zermürbt aus der ganzen Sache rausgegangen bist, ja? So ein bisschen wie der Vietnam-Heimkehrer vielleicht. Denn wir reden jetzt über Cuphead, und das große Ding, was inzwischen alle über Cuphead wissen, es ist schwer, so richtig schwer, so ganz schwer. So, das macht den André kaputt schwer, wie es aussieht.
Ja, also erschwerend hinzu kommt ja, das möchten wir den Leuten nicht vorenthalten, wir nehmen das gerade zum zweiten Mal auf. Unsere erste Cuphead-Aufnahme ist einem technischen Fehler zum Opfer gefallen, und wahrscheinlich habe ich es geschafft, mich vor der Aufnahme, vor dieser Neuaufnahme, endgültig in die Verwirrung zu stürzen. Aber ich gebe dir recht, Cuphead ist tatsächlich ein sehr schweres Spiel gewesen. Und das war auch der Grund, warum ich es gespielt habe. Ich saß ein bisschen davor, vor dieser Herausforderung, vor diesem Spiel, über das die Welt sprach, und dann flackerte da irgendwo so ein Fünklein auf, und das sagte zu mir, das schaffst du noch, oder? Du hast noch genug drauf, dass du so ein Spiel durchspielen kannst. Und da habe ich mir gedacht, so, naja, das gucken wir doch mal.
Sehr schön, ich bewundere diesen Wagemut, ja, wie wenn Papi nochmal aufsteht und sagt, hold my beer, ja, halt meine Bierdose, ich mach das schnell.
Ja.
aber bevor wir uns jetzt über den Schwierigkeitsgrad stürzen und die Gameplay-Mechaniken auseinandernehmen solltest du, lieber André, jetzt setzt es bei mir auch langsam ein, kurz die Verpackungsrückseite vorlesen und unseren Zuhörern erklären, worum es sich bei Cuphead handelt.
Da hast du völlig recht, und wir sollten uns beeilen. Offensichtlich schreitet die Demenz rapide voran bei uns beiden. Schön, dass ich Cuphead vorher noch geschafft habe. Meine Damen und Herren, bei Cuphead handelt es sich um ein Run and Gun, ein klassisches Genre, heute weitestgehend in Vergessenheit geraten. Ist aber relativ einfach zu erklären. Es ist ein Jump'n'Run, aber ihre Figur kann auch schießen. Bekannte historische Vertreter wären zum Beispiel Mega Man oder die Probotector-Reihe oder, wenn Sie es ein bisschen exotischer mögen, auch Metal Slug. Das heißt, sie steuern Cuphead oder auch in einem vorhandenen Koop-Modus seinen Sidekick Mugman. Zwei kleine anthropomorphe Tassen, die laufen durch die Gegend, die können aus ihren Fingern ganz unterschiedliche Waffen abfeuern, und da gilt es dann in aller Regel, in, sage ich mal, der überwiegenden Anzahl der Level, Bossfights zu bestreiten. Das unterscheidet es vom klassischen Run-and-Gun-Genre. Das ist tatsächlich meistens ein Jump-and-Run-Level gefüllt mit Gegnern, durch den man irgendwie durchkommen muss. Solche gibt es auch. Das ist allerdings die überwältigende Minderheit in Cuphead, sondern Cuphead konzentriert sich tatsächlich auf den Bossfight an sich.
Und außerdem bringt Cuphead, und das ist das zweite große Ding, was uns allen spätestens 2014 aufgefallen ist, als Cuphead in einem Trailer sozusagen das erste Mal angekündigt wurde, im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz der E3 war das. Es sieht aus wie ein Zeichentrickfilm, und zwar so ein alter und richtig authentisch. Also es trägt diesen Look sehr gut, gell?
Ja. Ich denke, das ist wahrscheinlich das meistdiskutierte Feature, nennen wir es mal so, von Cuphead, seine Ästhetik, sein Look, sein Grafikstil, und das auch völlig zu Recht. Ich werde jetzt schon mal ein bisschen Foreshadowing betreiben und sage, aus ganz persönlichen Gründen mag ich den Grafikstil von Cuphead nicht, was eigentlich ein Affront ist. Deswegen werde ich das jetzt schon im Vorfeld, werde ich das mich da so ein bisschen, meine Landung abpolstern, schon mal eine weiche Matratze hinlegen und den Menschen trotzdem vorher erzählen, warum es eigentlich ganz hervorragend ist. Was sie gemacht haben, ist, sie orientieren sich am Stil von Zeichentrickfilmen aus der Zeitperiode so 20er bis 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. Insbesondere an den Filmen einer Produktionsfirma namens Fleischer Studios. Das ist hierzulande am bekanntesten als die Firma, die die frühen Popeye-Zeichentrickfilme gemacht haben. Ist aber auch die Firma, aus der Charaktere wie Betty Boop stammen. Das ist in den USA eine sehr bekannte Zeichentrickfigur. Auch Bimbo der Hund ist relativ bekannt aus dieser Ära. Hierzulande sagt einem das nichts, und beide Namen, sag ich mal, würde ich sagen, aus unterschiedlichen Gründen sorgen für hochgezogene Augenbrauen. Es ist aber nicht so schlimm, wie es klingt mit diesen beiden Charakteren.
Ah. Du kannst weiterreden.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich bin die ganze Woche hier. Bitte geben Sie Trinkgeld an Ihre Kellner. Diese Zeichentrick-Ära einzufangen, das ist ihnen wirklich, wirklich wunderbar gelungen. Wenn man sich die Zeichentrickfilme aus dieser Zeit angeschaut hat oder wenn man, wie ich, doch zum Teil damit aufgewachsen ist, damals lief Popeye zum Beispiel noch im Fernsehen, das sind Animationen, die Figuren, die bewegen sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die Gliedmaßen, die bewegen sich so ein bisschen wie Gummibänder und scheinen überhaupt keine Knochen zu besitzen. Das ist eine ganz eigenartige Art, diese Figuren zu animieren. Das haben sie wunderbar eingefangen, genauso auch den Zeichenstil und der Detailgrad, den sie dabei an den Tag legen, ist extrem beachtlich. Wenn diese Bossfights starten, haben diese Gegner alle möglichen auch so vermenschlichten Gegenstände und Objekte und Früchte. Die haben alle Animationen, in denen sie sich sozusagen erstmal präsentieren. So ein bisschen wie man das aus den frühen Prügelspielen kannte, so Street Fighter und ähnliches. Bevor der Kampf losgeht, da posieren dort auch deine Gegner und in einer Art und Weise, die auch so ein bisschen ihren Charakter widerspiegelt. Und das machen sie bei Cuphead zum Beispiel ganz genauso. Da hast du so ein boxendes Froschduo, die dann erstmal sich in Pose werfen und ein bisschen umhertänzeln und die Fäuste kreisen lassen. Und dann geht eigentlich erst dieser spielerische Teil dieser Begegnung los. Du kannst diese Level immer und immer und immer wieder spielen, wirst es auch müssen, wenn du auf meinem Skill-Level bist, und kannst dabei aber immer wieder neue kleine Details entdecken. Du kämpfst einmal gegen so einen lebendig gewordenen Kaugummiautomaten und dann kommen da so kleine Jellybeans angelaufen, zum Beispiel mit Schwertern, und wie die animiert sind und welchen Gesichtsausdruck die haben und welche Details im Hintergrund noch auftauchen und plötzlich wieder verschwinden. Das ist wirklich extrem bemerkenswert. Den Stil dieser Zeitperiode haben sie ganz wunderbar eingefangen. Ist natürlich noch so ein kleiner, ich bin ein alter Zelluloid-Film-Filter drüber, ne, wo so Kratzer im Zelluloid simuliert werden und ähnliches. Das gibt dem Ganzen nochmal eine zusätzlich passende Anmutung. Und dann gibt's auch noch dazu einen Soundtrack, der ebenfalls, also mit seinen Big Band und Jazz Sounds, genau diese Zeitperiode perfekt einfängt. Also die ganze Atmosphäre des Spiels, wenn man diese Art von Zeichentrickfilmen kennt und sich das anschaut, ist einfach hervorragend gekapselt. Ganz, ganz toll. Super klar, fokussiert in seiner Art Direction und nailed it.
Das klingt gut. Und das sieht man dem Spiel ja auch an. Diesen Look, den kann man sich in den Trailern und Gameplay-Videos im Netz auch anschauen. Das ist wirklich beeindruckend. Was ich mich frage, weil ich das Ding halt noch nie gespielt habe, ist, ob sich das dieser Look und auch diese etwas, naja, nicht hakeligen Animationen, aber das ist ja schon nicht so super flüssig wie etwas, was mit 60 Bildern pro Sekunde in Echtzeit gerendert wird. Ob sich dieser Look auch in irgendeiner Form negativ aufs Spiel auswirkt oder ob das alles trotzdem ganz klar lesbar bleibt und gut erkennbar sozusagen.
Da müssen wir mal kurz aufdröseln, das sind ja verschiedene Sachen. Also erstens, ein Missverständnis, dem ich begegnet bin, ist folgendes. Die Entwickler haben gesagt, dass um diesen Stil so authentisch einzufangen, haben sie ihre Animationen auf 24 Frames pro Sekunde ausgelegt, also die frühere Bildwiederholrate im Kino. So auch zu Zeiten des Zelluloid-Films. Das heißt nicht, dass das Spiel mit 24 Frames läuft. Ja. Das heißt nur, dass die Animationen darauf ausgelegt sind, dass sie so aussehen wie eben mit diesen 24 Frames. Das heißt also, wenn 60 Frames laufen, ist diese Animation trotzdem auf 24 Stufen pro Sekunde ausgelegt. Dann werden halt einzelne Animationsphasen quasi gedoppelt. Dann tut sich da nur nichts, um halt eben die Art und Weise, wie Figuren sich da bewegen, einzufangen. Das Spiel selber reagiert sehr, sehr präzise, hat auch entsprechende Framerates. Da würde ich sogar sagen, ist es teilweise eher ein Problem, dass das Spiel zu präzise ist. Wenn man Jump'n'Runs zum Beispiel kennt, und gute Jump'n'Runs benutzen bestimmte Techniken, die dafür sorgen, dass sie dir bestimmte Fehler kompensieren. Es gibt eine Sache zum Beispiel, dass so Eingabebuffer benutzt werden. Das heißt, wenn ich bei Mario eine Sprungtaste drücke, dann hat das Spiel ein System, um zu sagen, okay, er hat das jetzt vielleicht in einem Moment gedrückt, in dem ist die Figur noch nicht ganz gelandet, ja, aber ich merke mir das trotzdem mal und lasse sie springen, sobald sie gelandet ist. Das sind teilweise nur Sekundenbruchteile, in denen das gemacht wird, weil ich jetzt verstanden habe, was der Spieler von mir will. Und das sind teilweise relativ komplexe Systeme, mit denen diese Spiele versuchen, Fehleingaben so ein bisschen rauszufiltern und einfach das zu tun, was du gerade machen möchtest. Und sowas gibt's bei Cuphead nicht oder in einem viel geringeren Umfang, sodass du halt wirklich manchmal springen willst und die blöde Figur springt nicht, weil du es halt tatsächlich vom Timing um eine Millisekunde versaut hast. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Spiel in der Hinsicht tatsächlich unpräzise ist. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel da in dieser Hinsicht einfach nur sehr viel mehr Präzision verlangt und sich deswegen aber genau teilweise ein bisschen unsauberer anfühlt. Es hat aber weder was mit irgendeiner Framerate zu tun oder sonst irgendwas. Ich halte das für eine Designentscheidung in dem Spiel, das ohnehin sich ja so ein bisschen auch damit brüstet, relativ anspruchsvoll zu sein, und dementsprechend hat man da wahrscheinlich gesagt, so naja, wir verlangen von dir eben, dass du diese Millisekunden Timings eben auch noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen präziser triffst, als das bei Spielen der Fall ist, die jetzt, sag ich mal, ein Casual-Publikum eher ansprechen wollen.
Ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass das Spiel zum großen Teil auf den Mist von nur zwei Entwicklern gewachsen ist. Also, das ist so Indie, wie es nur geht. Vielleicht wussten sie es einfach nicht besser, oder kommt einem dann doch irgendwann, wenn man Jump'n'Runs oder Jump'n'Shoots entwickelt, die Idee, dass es solche Buffer gibt, und sie haben sich bewusst dazu entschlossen. Naja, aber das ist nur so ein Gedanke. Die ganze Schwierigkeitsgeschichte, auf die hast du schon so schön hingeleitet, und du kannst jetzt vielleicht mal erklären, was dieses Spiel so schwierig macht.
Ja, sehr gerne. Gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die man anführen kann. Ist überhaupt ein interessantes Thema, finde ich, weil Cuphead ist ein Paradebeispiel dafür, um zu zeigen, wie kann ich denn ein Spiel durchaus auf ganz unterschiedliche Arten anspruchsvoll machen, was motorische Skills angeht oder auch Reaktionsgeschwindigkeit und ähnliches. Ich mache mal ein paar Beispiele auf. Ein sehr simples, schönes Beispiel ist zum Beispiel, ein Endgegner ist ein Pirat. Der Pirat steht vorne auf seinem Schiff und der hat so einen Tintenfisch in der Hand, mit dem kann er auf dich schießen. Ja, der zieht so hinten an den Tentakeln und dann spuckt der Tintenfisch irgendwas auf dich. Vielleicht sind es Tintentropfen, vielleicht sind es kleine Steinchen, keine Ahnung was. Gleichzeitig, das heißt also, von vorne kommt ab und zu dieser Beschuss. Gleichzeitig gibt es oben ein Fass mit einem Gesicht, und dieses Fass bewegt sich einfach immer von links nach rechts, und wenn es gerade grimmig schaut und direkt über dir ist, fällt es runter. Das heißt also, du musst jetzt erstmal gleichzeitig darauf achten, okay, was ist der Gesichtsausdruck von dem Fass? Muss ich jetzt aufpassen? Könnte das gerade runterfallen? Wenn es freundlich schaut, fällt es nicht runter. Wenn es grimmig schaut, fällt es runter. Und du musst natürlich diesen Beschuss von vorne beachten. Und dann ruft der Pirat aber noch ab und zu Hilfe herbei. Und dann kommt zum Beispiel ein Hai, der von hinten ins Bild kommt. Oder es taucht vorne ein U-Boot auf, das so Seeotter über den Steg schießt, auf dem du stehst, über diesen Pier. Oder es kommt ein Tintenfisch und der schießt ganz viele kleine Tintentröpfchen hoch in die Luft, die dann runterregnen in einem dichten Regen, und je mehr dich treffen, desto mehr wird dein Sichtfeld eingeengt. So. Und das heißt also, erstens, motorische Herausforderung ist, diesen Angriffen auszuweichen. Dann zweitens, möglicherweise wird das Ganze verschlimmert, wenn du es nicht schaffst, den Tintentropfen auszuweichen, indem dein Sichtfeld eingeschränkt wird. Das ist auch eine Maßnahme, die Cuphead gerne mal einsetzt. Zum Beispiel auch, wenn ein Level dabei ist, der scrollt, dann laufen so silhouettenhaft im Vordergrund Objekte vorbei, einen Baum oder sowas. Und der verdeckt aber dann alles, dein Sichtfeld. Das sind nur Sekundenbruchteile, das kann aber extrem störend sein, wenn es um Präzision und schnelle Bewegung geht. Und das, die größte Herausforderung jetzt in diesem konkreten Beispiel mit dem Pirat zum Beispiel für mich, habe ich festgestellt, ist halt einfach dieses Multitasking, das das Spiel von dir verlangt. Das heißt also, mehrere Sachen immer gleichzeitig im Blick behalten. Wo ist das Fass gerade? Guckt das Fass gerade freundlich? Kommt vorne Beschuss? Welchen Gegner hat er jetzt zur Hilfe gerufen? Von wo kommt der nächste Angriff? Das alles gleichzeitig zu jonglieren, da habe ich tatsächlich immer erstmal eine ganze Reihe von Anläufen gebraucht, um all diese Informationen hinterher entweder so weit zu internalisieren, dass ich genau weiß, was wann kommt, oder um halt das schnell lesen und erfassen zu können und auch einfach direkt zu wissen und abrufen zu können, was ist meine richtige Reaktion darauf. Und das ist, würde ich behaupten, tatsächlich in vielen Fällen die Kernherausforderung von Cuphead. Übersicht behalten und die richtige Reaktion schnell abrufen können.
Was ist denn so generell in den Levels los? Wirst du eher so beschossen? Kann man das Spiel ein bisschen mit einem Bullet-Hell-Shooter vergleichen, worum es darum geht, Projektilen und in diversen Mustern auszuweichen? Geht es eher darum, dass da jede Menge Gegner sind, die es zu besiegen gilt? Und was ich auch noch wissen will, wie viel hält deine Spielfigur aus? Ist das so ein Treffer und du bist tot Geschichte? Gibt es Rücksetzpunkte? Was bedeutet der Player-Death?
Okay, ja, ein weites Feld, Herr Stange.
Sorry.
Dann versuche ich das jetzt mal. Gut, dass du immer nur eine Frage stellst, damit es übersichtlich bleibt. Ich versuche das mal der Reihe nach aufzudröseln. Also es gibt standardmäßig, hast du drei Treffer, die du einstecken kannst, und dann ist Schluss. Das kannst du allerdings erweitern, in dem du da das Upgrade-System nutzt, zu dem sagen wir aber später, würde ich sagen, ein paar Takte. Ansonsten dieser Vergleich mit einem Bullet-Hell-Shooter, würde ich sagen, jein. Weil Bullet-Hell-Shooter, die funktionieren ja durch so einen Informations-Overload. Also der ganze Screen ist voll mit Geschossen. Gerne ist es aber mal zum Beispiel so wie bei Ikaruga, nur die schwarzen oder die weißen Geschosse tun dir wirklich was. Du musst also einen Teil dieser überbordenden Informationen jeweils passend ausblenden. Das macht Cuphead eigentlich nicht unbedingt. Aber ein bisschen. Es gibt nämlich in Cuphead rosane Objekte. Und die rosane Objekte kann man in Cuphead immer parieren. Dafür gibt's einen Paradesprung. Das heißt, du musst einmal abspringen und dann genau bei Kontakt mit diesem rosa Objekt nochmal die Sprungtaste drücken. Das passiert nicht automatisch, sondern du musst tatsächlich im richtigen Moment nochmal eine Taste drücken. Dann wird das pariert und dann springst du auf diesem Objekt ab, als wäre es eine Plattform. Machst du das aber vom Timing her falsch, dann wirst du damit getroffen. Also die sind dann grundsätzlich schädlich und nur wenn du die Parade im richtigen Moment ausführst, dann kannst du das als einen zusätzlichen Sprung benutzen. Und gerade später im Spiel wird das sehr wichtig. Das ist dann eine sehr essentielle Funktion, weil du bestimmten Geschossformationen einfach nicht entgehen kannst, aber dann ist irgendwo ein Rosanes dazwischen und dann musst du das anspringen und parieren und kommst dann da trotzdem ohne einen Treffer wieder bei raus. Oder es gibt zum Beispiel rosa Plattformen später im Spiel. Es wird auch teilweise sehr clever genutzt übrigens. Es gibt ein Level, da bist du auf so einem, wie nennt man das? Das ist so ein kleiner, separater Eisenbahnwagen. Es gibt dafür einen Begriff, der mir gerade nicht einfällt. Und der hat zwei rosane Räder links und rechts. Und wenn du auf das linke Rad springst und parierst, dann schiebst du dieses Ding ein bisschen weiter nach links. Und springst du auf das rechte, schiebst du es ein bisschen weiter nach rechts. Und dann musst du das benutzen, um nicht nur selber auszuweichen, sondern musst auch die Plattform, auf der du stehst, nämlich diesen kleinen Eisenbahnwaggon, nach links und rechts verschieben, um bestimmten Angriffen ausweichen zu können. Das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr cleverer Einsatz. Und da machen sie eine ganze Reihe von Sachen hinterher mit noch in dem Spiel, wo sie genau diesen Paradesprung eigentlich auch sehr schön variieren und dann eben von dir verlangen, dass du zusätzlich eben zum Ausweichen von irgendwelchen Geschossen und so noch taktische Entscheidungen triffst oder noch zwischendrin eben zusätzlich irgendwelche Elemente in diesem Level damit aktivierst.
Ich glaube, das Ding ist eine Draisine, was du meinst. Kann
das
sein?
Ja, Draisine, das ist das Wort. Sehr gut.
Sehr gut. Dann, wie ist denn das nun mit der Schwierigkeit im Spiel? Ist das eher eine Sache, wo du einfach nur gut werden musst, wo du Skill entwickeln musst, das heißt die Steuerung deiner Spielfigur perfektionieren, genau abschätzen können, wann man wohin zu springen hat, oder ist das eher eine Frage des Auswendiglernens, des Gegnerphasen und Muster, Angriffsmuster Auswendiglernens?
Würde behaupten, beides. Man kann meistens relativ schnell erkennen, wo ein Level in Cuphead seine Schwerpunkte setzt, wenn man die Dinger nämlich dann hinterher nochmal spielt, nachdem man es begriffen hat. Es gibt Level in Cuphead, die kann ich, sobald ich das dann alles verstanden und internalisiert habe, kann ich die beinahe blind spielen. Und das ist kein Problem. Das sind die Level, wo es hauptsächlich darum geht, dass du eben bestimmte Muster auswendig lernst. Und sobald du einmal verstanden hast, wo muss ich stehen und wie komme ich weiter und auch vielleicht welche Waffe setze ich ein, dann sind die relativ einfach, weil der motorische Anspruch ist nicht allzu hoch. Es gibt aber andere Level in Cuphead, da ist auch die Ausführung ein bisschen tricky. Es gibt da zwei Sorten von Herausforderungen, die in dem Spiel vorkommen, die da vielleicht besonders schön als Beispiel taugen. Nämlich einmal gibt es Elemente, die sind zufällig in Cuphead. Es gibt zum Beispiel einen Gegner, der beschwört immer so einen rotierenden Kreis aus Totenköpfen herbei und in dem ist genau eine Lücke. Und irgendwann bleiben die stehen und dann zieht sich dieser Ring zusammen und du musst ganz schnell durch diese Lücke rausspringen. Und wo diese Lücke aber stehen bleibt, ist zufällig. Das variiert jedes Mal neu, darauf kannst du dich nicht vorbereiten, da musst du einfach gucken, wo bleibt es stehen. Da bist du dann halt einfach nur in deiner Reaktionsgeschwindigkeit und dann eben in dieser motorischen Präzision gefordert. Und dann gibt es aber noch die andere Sorte, die mir gerade entfallen ist. Verflixt nochmal, jetzt ist mir der Gedanke entfleucht.
Schön. Kannst du vielleicht einfach mal beschreiben, wie das für dich so funktioniert hat, dich dieses Spiel so zu Herzen zu nehmen, zu lernen? War das so eine harte, steile oder flache Lernkurve? Flach ist die nur langsam ansteigt. War das befriedigend? Kann man das als Dark Souls der Jump'n'Runs oder Jump'n'Shoots bezeichnen? Hat sich das gut angefühlt?
lass mich den Gedanken zu Ende bringen. Jetzt ist es mir nämlich wieder eingefallen, nämlich das Zweite, was ich noch da anführen wollte, ist das Extrapolieren von Bewegungen von Projektilen. Also abzuschätzen, wo ein feindliches Projektil langfliegt. Es gibt sehr viele Gegner, die schießen einfach nur geradeaus oder es gibt irgendwelche Bomben, die explodieren, die dann kreisförmig Projektile nach außen schießen, aber die bewegen sich an sich danach auf linearen Bahnen. Das ist nicht so schlimm. Es gibt aber auch Projektile, die zum Beispiel wie in so einer Sinuskurve fliegen. Es gibt einen der schlimmsten Endgegner in Cuphead, das ist der Drache. Ich glaube, dass der einigermaßen anerkannt so ziemlich mit das Schlimmste ist, was dieses Spiel bereithält. Und der feuert zum Beispiel diese Feuerbälle, die fliegen so rauf, runter. Und dann gibt es auch später zum Beispiel noch einen anderen Endgegner, der schießt auch Feuerbälle, die so auf so komischen, leicht konzentrisch größer, kleiner werdenden Kreisen sich bewegen. Und sowas vorherzusehen, bei der ersten Begegnung sowieso schwierig bis unmöglich und dann aber auch später, also zumindest mein Gehirn ist nicht gut darin, solche nicht-linearen Flugkurven, solche semi-ballistischen Berechnungen anzustellen und dann die richtige Handlung daraus abzuleiten. Das braucht immer relativ viel Übung. So, jetzt zu der Dark Souls-Frage. Ich würde behaupten, insofern ja, als dass natürlich auch Dark Souls der Ruf vorauseilt, dass es ein Spiel ist für Leute, die eine Herausforderung suchen, die Spaß haben, sich quasi gegen die ihnen gestellten Aufgaben zu messen. Dark Souls, würde ich behaupten, ist allerdings in der Form noch deutlich harmloser, weil Dark Souls hat diesen in gewisser Weise eingebauten Schwierigkeitsgrad-Slider durch das Level-System. In Dark Souls kann ich mich trotzdem hochleveln und es mir dadurch zu einem gewissen Grad zumindest einfacher machen. Bei Cuphead gibt es das nicht. Bei Cuphead gibt es einen einfachen Schwierigkeitsgrad, dann bewegen sich die Projektile ein bisschen langsamer, es sind auch vielleicht ein bisschen weniger, aber die letzte Phase des Bosses fehlt dann und du kannst die drei Inseln, gibt es insgesamt, du kannst die Insel, auf der du dich gerade befindest, erst dann abschließen, wenn du alle Level auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gelöst hast. Das heißt, du kommst einfach dann nicht mehr weiter, außer du schaffst es auf normal. Cuphead ist in der Hinsicht meiner Meinung nach gnadenloser als Dark Souls und ich empfand es auch als schwieriger als Dark Souls.
Waren dafür die Glücksmomente, wenn du so einen Boss geschafft hast, ordentlich? Hat sich das gut angefühlt? Hat dir das Spiel geile Fuck-Yeah-Momente gegeben? Oder hat Frust überwogen? Und generell, wie hat sich das angefühlt? Warst du motiviert?
Ja, also erstmal muss ich Cuphead groß zugute halten. Ich hatte immer das Gefühl, ich wusste einigermaßen, meistens zumindest, woran ich verreckt bin. Es gab so ein paar Sachen, wo ich das Gefühl hatte, hier war es jetzt gerade ein bisschen schwammelig, hier war es ein bisschen komisch. Also gerade dieser Paradesprung, wie der mit Objekten kollidiert, das erschien mir manchmal komisch. Da hatte ich das Gefühl, entweder die Hitbox ist mal zu großzügig und beim nächsten Mal ist sie eben nicht so großzügig oder es wirkt auf jeden Fall, als wäre das nicht ganz, konsequent. Da hatte ich das Gefühl, ich kann nicht so eine richtige Vorhersage entwickeln, wie das funktioniert. Also 80%ig, aber eben nicht 100%ig. Aber ansonsten hatte ich echt immer das Gefühl, so guck mal, jetzt bist du ein bisschen weitergekommen, jetzt bist du noch ein bisschen weitergekommen, jetzt verstehst du das besser, das besser, das besser. Das wird nach hinten raus ein bisschen zäher, weil wenn du dann immer in der dritten Phase eines Bossgegners scheiterst, musst du natürlich dann trotzdem immer erstmal vorher die vorigen zwei nochmal neu absolvieren. Und das heißt, der Lernprozess wird einfach langsamer, weil du musst vorher wieder so ein bisschen durch den Schlick warten, bevor du da hinkommst. Das war schon befriedigend, aber ich muss gestehen, ich würde behaupten, es hatte eine emotionale Wirkung, sagen wir es mal so. Ich habe das, in meiner Erinnerung war es häufig bei denen, die dann wirklich knackig waren, wo ich echt viele Anläufe gebraucht habe, war es tatsächlich eher sogar ein Gefühl von Erleichterung. Es war selten so ein Fuck yeah, weil wie das funktioniert bei Cuphead ist nicht, dass du es auf einmal richtig, richtig gut machst, sondern sehr häufig, du scheiterst knapp und dann irgendwann hast du entweder einfach einen guten Flow oder auch vielleicht einfach nur ein bisschen Glück, weil diese Zufallselemente können dir natürlich entweder in die Karten spielen oder können dir echt die Tour vermasseln und kommst dann da raus und hast du das Gefühl, okay, er ist besiegt, ich habe es geschafft, aber wenn ich es jetzt sofort nochmal versuche, bin ich mir nicht sicher, ob ich es nochmal schaffe. Das heißt, das ist eher so ein, oh, ein Glück und dann weiter. Aber diese Befriedigung, dieses, oh yeah, ich bin so gut, also schon auch, aber so hängen geblieben bei mir in der Erinnerung sind tatsächlich diese Momente von, ein Glück ist es vorbei. Und ich glaube, das liegt daran, dass eben gerade bei den besonders schweren Gegnern kommst du halt so raus. Du hast es gerade mal geschafft und es ist halt auch ein bisschen Glück dabei gewesen. Du bist froh, dass es rum ist.
Das klingt wie ein Spiel, das mir keinen Spaß machen würde. Was du da beschreibst, ist furchtbar. Das klingt stressig.
Ja, also ich habe Cuphead so gespielt, dass ich hinterher tatsächlich aufgehört habe zu spielen, wenn es mich zu sehr frustriert hat, dass ich zu dumm war, weitere Fortschritte zu machen oder so schnell Fortschritte zu machen, wie ich das wollte. Und das war für mich ein guter Modus. Ich habe das am Anfang versucht zu forcieren und wollte das nicht nur durchspielen, sondern wollte das halt auch schnell durchspielen. Ja? So nach dem Motto, na komm hier, weißt du, zeigst du, dass das sozusagen keine richtig große Herausforderung war. Und dann habe ich gemerkt, erstens, ich spiele natürlich gerne sehr häufig spät nachts, das ist ja bekannt. Das heißt also, da ist vielleicht die Konzentration eh nicht auf ihrem Höhepunkt. Und wenn ich dann halt immer und immer wieder an der gleichen Stelle scheitere und dann einfach auch noch den dummen Fehler, den ich schon identifiziert habe als Fehler, den ich gerne mache, wieder und wieder mache, dann ärgere ich mich über mich selber und das frustriert mich und das dann leidet mein Fokus noch mehr und dann kommt da so ein Teufelskreis bei raus. Ja? Du regst dich auf über dich selber und du möchtest so ein bisschen in die Tastatur beißen und probierst es nochmal und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt atme mal tief durch, jetzt guckst du mal, ob du das nicht einfach nochmal so ein bisschen, ne, den Ruhepuls wiederherstellen kannst, aber wenn es mich zu sehr geärgert hat, habe ich es dann einfach gelassen, habe was anderes gemacht und habe am nächsten Tag weitergespielt und ab da war es dann erstens eine angenehmere Spielerfahrung und zum Zweiten hat es auch viel besser funktioniert. Also das ist halt ein Spiel, das braucht tatsächlich Konzentration, also so geht es mir zumindest. Habe deswegen zum Beispiel zeitweise auch die Hintergrundmusik ausgeschaltet, weil das erstens für mich die Konzentration erhöht und zweitens, ehrlich gesagt, mag ich diesen Jazz- und Big Band-Sound überhaupt nicht. Ich erkenne an, dass das hervorragend diese Zeitperiode einfängt und dass das was ist, was bestimmt vielen Leuten auch sehr, sehr gut gefällt. Ich mag es überhaupt nicht, es gefällt mir nicht, da könnten sie auch Volksmusik im Hintergrund laufen lassen und deswegen habe ich die Musik dann halt ausgestellt und dann kann ich da sozusagen mich besser auch auf das Spiel konzentrieren und dann funktioniert es schön.
Ich denke, du solltest noch ein bisschen was zur Spielstruktur erklären. Das heißt, wie das überhaupt aufgebaut ist. Ich glaube, 30 Bossfights sind drin, aber in welcher Form? Du hast ja vorhin schon mal Insel angesprochen und auch die ganze Upgrade-Geschichte. Das ist, glaube ich, auch ganz wissenswert, inwiefern man sozusagen die gewisse Chance hat, irgendetwas, ein paar Stellregler zu verdrehen und zu verändern, um sich vielleicht nochmal leichter zu machen.
Ja, also es gibt in dem Spiel ein relativ rudimentäres System, um sich zusätzliche Waffen oder auch Spezialkräfte zu kaufen. Es gibt in dem Spiel, habe ich schon gesagt, relativ wenige klassische Run-and-Gun-Level. Das heißt also wirklich seitlich scrollende Level, in denen das Ziel ist, von A nach B zu kommen. In denen wartet dann auch meistens kein Endgegner oder sowas. Es geht nur darum, diesen Level zu durchqueren. Und diese Level sind dazu da, um darin 5 goldene Münzen maximal einzusammeln. Du musst nicht alle einsammeln, aber das sind 5 Stück drin zu holen. Und das ist sozusagen die primäre Quelle für diese goldenen Münzen. Mit denen kannst du dann bei Porkrins Emporium, das ist so ein Schweinchen als Händler, da kannst du dann eben zusätzliche Waffen kaufen, unter anderem. Du kannst auch sogenannte Charms kaufen, das sind im Grunde genommen Perks. Das heißt also, du kannst kaufen eine Waffe, die so einen dreigeteilten, aufgefächerten Strahl aus Dreiecken schießt. Es gibt eine Waffe, die ist zielsuchend, die schießt so kleine Sternchen, die machen dafür natürlich dann deutlich weniger Schaden. Du hast eine Waffe, die musst du erst aufladen, bevor sie schießt, aber dann macht sie richtig viel Schaden. Du hast deine Standardwaffe, die einfach geradeaus schießt und so weiter und so fort. Ganz interessant ist auch noch eine Waffe, die schießt wie so rotierende, leuchtende Kringel und die schießt du erst ein bisschen nach vorne und dann kehren die um wie so ein Bumerang und fliegen dann über die gesamte Weite des Bildschirms wieder zurück. Das kann sehr, sehr nützlich sein, weil es gibt Gegner zum Beispiel, da bist du sehr viel am Springen und die bewegen sich mal hier und mal dahin und dann kannst du mit dieser Waffe eigentlich relativ gut so den Bildschirm überziehen mit Geschossen. Du kannst dich dann auch vom Gegner abwenden und triffst ihn trotzdem. Das kann sehr nützlich sein und ganz besonders nützlich ist eben diese zielsuchende Waffe zum Beispiel. Die macht einige Gegner ganz erheblich einfacher, aus einem simplen Grund, du musst dich nicht mehr auf dieses zusätzliche Detail konzentrieren, dass du zielen musst. Und weil ich es ja schon gesagt habe, es gibt einige von den Bossen in Cuphead, wo die Herausforderung einfach darin besteht, ganz viele Informationen gleichzeitig mit im Blick zu behalten. Und wenn du dann eine von diesen Variablen aus der Gleichung herausnehmen kannst, das hilft dir wirklich sehr, ging mir zumindest so. Das heißt also, der richtige Waffeneinsatz, der kann sehr, sehr wichtig sein in Cuphead, das ist sehr nützlich. Diese Charms, das ist dann auch sehr wichtig. Es gibt zum Beispiel einen, der macht es dir möglich, bei diesem Dash-Move, dem berühmten Dash-Move, an dem in diesem Cuphead-Video damals der Spieleredakteur gescheitert ist, du springst in die Luft und dann drückst du nochmal eine Taste, nämlich also Y auf den Controller oder auch am Boden geht es auch und dann huscht sozusagen, dasht also Cuphead so schnell nach vorne und mit einem dieser Charms kannst du die Fähigkeit hinzufügen, dass du währenddessen keinen Schaden nimmst. Du bist dann halt während dieses Dash-Moves unverwundbar. Das kann manchmal extrem wichtig sein. Der wird nämlich später im Spiel von dir auch sehr häufig gefordert, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, da gibt es Angriffe, die so quasi haushoch auf dich zukommen und über die kannst du nicht normal drüber springen. Das heißt, du musst hochspringen und drüber dashen. Aber wenn du diesen Charm hast, kannst du auch einfach durchdashen. Das kann halt auch sehr, sehr praktisch sein. Die schließen sich gegenseitig aus. Ne? Du kannst also entweder unverwundbar sein oder du kannst zum Beispiel dir einen oder zwei Health-Punkte mehr geben. Wenn du dir mehr Health gibst, also mehr Gesundheitspunkte gibst, dann machst du aber weniger Schaden und so weiter. Es ist halt immer so ein Spielchen, wo du halt bestimmte Sachen gegeneinander aufwiegen musst und dann kann das je nach Gegner, mit dem du gerade konfrontiert bist, sehr nützlich sein, diese Kombinationen anzupassen.
Das klingt als eine ganz schöne Krücke. Und eine nette Möglichkeit, sich sozusagen dann doch noch an dem Spiel irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Oder ist es absolute Pflicht sogar, die Dinger, diese Perks und Charms oder wie sie heißen, so zu verteilen und die richtigen Waffen zu wählen? Gibt's praktisch für jeden dieser Bosse einen Optimal-Loadout, was man rausfinden muss? Oder ist da sehr vieles auch durch Skill kompensierbar?
Also es ist kein Mega Man, wo der Boss total easy ist, wenn du die richtige Waffe hast, so Schere, Stein, Papier mäßig. Du kannst es dir aber sehr viel einfacher machen, wenn du die richtige Waffe dabei hast, je nach Boss. Es gibt welche, bei denen, denke ich mal, ist es einigermaßen egal. Und es gibt andere wiederum, da ist es sehr, sehr wertvoll, wenn du die entsprechende passende Kombination mitbringst. Ganz kurz noch zu der Frage nach der Spielstruktur sei noch gesagt, ja, das ist richtig. Also das Spiel hat so an die 30 Bossfights, wobei da muss man dazu sagen, dass da, es gibt am Schluss ich will das nicht spoilern, aber es gibt am Schluss so eine Konzentration von winzigen, kleineren Bossfights. Ich würde sagen, also an normalen, wirklich richtig ausgefeilten, das sind dann vielleicht eher so um die 20 herum. Und das Ganze spielt sich eben ab, ich habe es schon gesagt, auf so Inseln. Das sind Oberwelten, so ein bisschen wie bei Super Mario oder ähnliches. Das heißt, das sind so kleine Städtchen und sowas, da kannst du rumlaufen. Es gibt relativ wenige Wege, das ist auch nicht keine großen Areale. Man kann ein paar versteckte Münzen entdecken, man kann ein paar versteckte Abkürzungen finden, die einem aber nicht wahnsinnig viel bringen, außer dass man innerhalb dieser Insel, auf der man sich gerade befindet, mal ein Level ein bisschen früher spielen kann, als das normal der Fall wäre. Ansonsten ist es aber eigentlich eine reine Levelauswahl, diese Oberwelt, ja, dann kannst du halt auch zum Shop hinlaufen und ähnliches. Es gibt noch diese sogenannten Mausoleen, das sind so kleine Level, wo du einfach Horden von Geistern abwehren musst. Die schalten dann sogenannte Super frei. Auf jeder Insel gibt es einen und dann gibt es jedes Mal einen neuen Super und die Super sind halt so Spezialattacken. Da musst du eine Leiste aus so Spielkarten für aufladen und wenn die voll ist, kannst du deinen aktuellen Superangriff dann starten. Das kann halt ein riesiger Schuss nach vorne sein. Das kann auch sein, dass du eine Zeit lang unverwundbar bist oder ähnliches. Ja, das zur Spielstruktur.
Jo, und dann noch zu meiner Frage, ob das jetzt, die hast du beantwortet. Alles ist gut. Oh Mann, dieses Spiel. Ich weiß ja nicht, ob das was für mich wäre, aber ich finde es ganz gut, dass du dich da durchgequält hast. Hast du dich durchgequält? In unserer ersten Aufnahme, die leider aus technischen Gründen kaputt gegangen ist, bist du ja am allerletzten Boss, dem Teufel höchstpersönlich gescheitert und nochmal gescheitert. Jetzt hattest du 24 Stunden mehr Zeit, die hast du doch hoffentlich investiert. Die hast du doch hoffentlich direkt in die vollständige Bewältigung des Spiels gesteckt, so dass wir dem das André Peschke durchgespielt Gütesiegel geben können.
Nee, leider nein. Ich habe tatsächlich nicht eine Sekunde habe ich seitdem spielen können. Ich habe seitdem nur Folgen vorbereitet. Ich will aber übrigens zur Ehrenrettung sagen, es ist jetzt wahrscheinlich ungefähr, keine Ahnung, 5-6 Wochen her, dass ich das erste Mal angekündigt habe, dass ich jetzt angefangen hätte, Cuphead zu spielen. Sei außerdem hinzugefügt, dass ich jetzt in dieser Zeit, in der wir diesen AAA-Marathon gemacht haben, also so zwischen Alex und Assassin's Creed Origins, habe ich es nicht gespielt. Es lag da 3-4 Wochen lang total ungespielt rum, weil ich 30, 40, 50 Stunden Spiel nach dem anderen hatte, wo ich auch das Ende erreichen wollte. Aber nein, es ist nach wie vor so, ich bin zwar beim letzten Endgegner, ich weiß auch, das habe ich extra nachgeschaut, dass es wirklich der allerletzte ist, aber den habe ich noch nicht besiegt. Aber ich bin der Meinung, es reicht sozusagen, also die Meinungsbildung reicht und ich habe aber noch vor, den trotzdem noch wegzuschaffen, weil sonst hätte ich so das Gefühl, ich bin über 99 von 100 Mauern geklettert und würde mich jetzt entscheiden, umzukehren. Das geht auch nicht, also den mache ich schon noch weg.
Hat dir das Spiel eigentlich so ein bisschen deine Grenzen aufgezeigt? Hat es dir so ein bisschen dem André wirklich gezeigt, was er da nochmal wissen will? Hat es dich auf die Art und Weise gefordert, die du erhofft hast? Hast du dir es selbst bewiesen? Bist du stolz auf dich soweit?
Naja, ich bin ein bisschen zufrieden, dass ich das tatsächlich auch einigermaßen gut bewältigt habe. Es ist ganz ulkig. Ich habe angefangen, und da kann ich auch ein paar Worte zu sagen, das im Koop-Modus zu spielen mit meinem Bruder zusammen. Da kann man eben als Cuphead und Mugman gemeinsam spielen. Die Gegner halten natürlich ein bisschen mehr aus. Sind, ich weiß nicht, gefühlt sind vielleicht auch nochmal, es ist ein Ticken schwieriger einfach. Du kannst dafür aber deine Lebenspunkte in gewisser Weise gemeinsam nutzen. Das heißt, wenn einer von beiden stirbt und der andere hat noch Lebenspunkte übrig, dann kann er einen Parademove auf einem dieser rosa Gegenstände ausführen und dann schenkt er dem anderen einen Lebenspunkt und der kommt wieder. Das ist sehr praktisch, wenn es ein Skillgefälle gibt zwischen den beiden Spielern, sodass einer halt eben noch Lebenspunkte über hat, während der andere schon verreckt. Und ich muss gestehen, das ist keine neue Erkenntnis für mich, aber ich war der Nutznießer dieses Features. Mein Bruder spielt einfach unheimlich viel besser. Und gerade in diesem Koop-Gameplay muss ich gestehen, das hat mir sehr deutlich vor Augen geführt, wie viel schneller mein Bruder in der Lage ist, sich bestimmte Sachen anzueignen oder einfach auch vor allem spontan auf Sachen zu reagieren. Also meine Reaktionsgeschwindigkeit ist bestimmt auch schon seit, keine Ahnung, wahrscheinlich schon seit 20 Jahren ein Ticken schlechter als seine. Das ist aber seitdem nicht unbedingt besser geworden. Das heißt also, wenn es einfach darum geht, ich sehe das zum ersten Mal, da passiert etwas völlig Unerwartetes und ich habe jetzt vielleicht 0,5 Sekunden, um darauf zu reagieren, der kriegt es noch hin und meine Figur frisst es halt, ne? So richtig Zähne voran. Das ist hart. Ja? Da siehst du halt sozusagen auch, da liegen halt dann die Unterschiede. Vielleicht ein Ton zum Koop-Modus. Normalerweise sind solche Koop-Modi, finde ich, ganz furchtbar, weil sie meistens nur zu Chaos führen, also sowas wie Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Zu viert spielen, finde ich, ist ein einziges Chaos. Kann witzig sein, ist dann aber mehr Partygame als Jump'n'Run. Kann ich nicht spielen sowas, weil ich dann irgendwie immer ständig denke, so, was passiert hier, wo ist meine Figur, wieso bin ich tot, das ist doch alles doof. Und das hat bei Cuphead tatsächlich einigermaßen gut funktioniert. Das Spiel ist über weite Strecken auch relativ gut lesbar. Geschosse sind halt durch solche Farbgebungen wie eben Pink, Hell, Blau und Ähnliches meistens sehr gut zu identifizieren und klar vom Hintergrund abgehoben. Da behält man ganz gut die Übersicht. Die Figuren sind beide rot und blau. Nicht mega auffällig rot und blau allerdings. Das heißt, da kann man auch schon mal so ein bisschen, wenn es ganz hektisch wird, durcheinander kommen und sich denken, scheiße, welcher bin ich? Ah, okay, der gerade ins Gras gebissen hat. Schön. Aber insgesamt muss ich sagen, Koop-Modus bei Cuphead funktioniert ganz ordentlich. Ich hatte aber viel mehr Erfolg, sobald ich angefangen habe, alleine zu spielen. Auch da zum Beispiel, wenn du zu zweit spielst, dann quatschst du, dann alberst du rum. Ja, selbstverständlich verarscht mich mein Bruder nur in einer Tour, weil ich mich blöder anstelle. Dann ärgere ich mich nur noch mehr und dann ist die Konzentration wieder flöten. Das heißt, also das ist natürlich einfach nicht die ideale Spielsituation. Aber insgesamt kann ich sagen, ein guter Koop-Modus für diese Art Spiel, ja.
Nochmal ganz kurz, ja, dass der Herr Spieleredakteur, der Langjährige, ja, von seinem Eigenfleisch und Blut geschlagen wird, das hoffentlich einer anderen Beschäftigung nachgeht und höchstwahrscheinlich inakzeptabel. Mein Zwillingsbruder, ja, der ist Forscher, der kann überhaupt nichts zockmäßig. Der kann also ein bisschen was, aber dem bin ich haushoch überlegen und das ist mir wichtig, ja. Und anders würde ich nachts nicht zu gutem Schlaf finden. Wie konnte das passieren, André? Also wenn dein Bruder 14 ist, dann hast du eine Ausrede, weil diese 14-Jährigen, die sind einfach super auf Zack. Aber sag doch mal.
Ja, ich bin selber schuld. Weißt du, meine beiden Brüder spielen natürlich jetzt Videospiele, seitdem die 3, 4 Jahre alt sind. Und insbesondere, also der ältere von meinen beiden jüngeren Brüdern, von dem hier die Rede ist, das war halt über Jahre hinweg sozusagen mein Zocking-Buddy. Ne? Und der hat, würde ich sagen, seitdem er 10 oder 12 ist, gibt es nicht mehr viele Spiele, in denen er nicht besser ist als ich. Der hat das von Kindesbeinen auf gelernt. Der hat einfach da in der Hinsicht Skills, glaube ich, erworben. Mit denen werde ich nie wieder konkurrieren können sowieso. Der ist halt auch noch zusätzlich 11 Jahre jünger als ich. Das ist sicherlich auch nochmal ein Vorteil. Das habe ich mir selber eingebrockt. Hätte ich ihn immer von der Konsole weggeprügelt, bis er 14 ist oder sowas, dann wäre das vielleicht anders gelaufen.
Das war meine Taktik, ja. Es gab kein gemeinsames Spielen, sondern bloß so ein Kraftakt, wer an den PC kann oder an die Konsole
später. Das Recht des Stärkeren, ja, das Gesetz des Dschungels im Hause Stange. Sehr schön.
Ach ja, aber wir schweifen ab. Zurück zu Cuphead. Gibt's da eigentlich noch irgendwas zu sagen? Ich bin der Meinung, wir haben's fast. Bis auf die Andeutung, die du vorhin gemacht hast, dass du diesen Stil nicht magst, den Grafikstil der alten Fleischer-Cartoons, und zwar aus Gründen. Was sind denn die Gründe?
Ja, ich würde tatsächlich jetzt, wo wir es nochmal aufnehmen, das habe ich mal letztes Mal nicht so gemacht, aber ich würde jetzt tatsächlich mal die Wertschätzung sogar noch vorziehen. Oho. Und es dann erläutern.
Okay.
Weil ich habe beim letzten Mal schon gesagt, das ist, ist eine Erklärung, die vielleicht ganz interessant ist, und das ist auch vielleicht ein Diskussionspunkt, von dem es lohnenswert ist und empfehlenswert ist, ihn einfach mal in der Kritik eines Spiels in den Raum zu stellen, aber es ist nichts, was ich jetzt dringend in die Kritik mit einbeziehen möchte, deswegen macht es Sinn, sozusagen erstmal die Wertschätzung vorzunehmen, und das tue ich dann einfach mal. Also, ich finde, Cuphead ist ein Spiel, das sozusagen hält, was es verspricht. Mir wurde versprochen, ich kriege ein einigermaßen klassisches Run-and-Gun mit relativ hohem Anspruch, insbesondere für die heutige Zeit. Das habe ich bekommen. Ich bin fasziniert davon zu sehen, wie schön das Spiel versucht, diese Anforderungen zu variieren. Natürlich ist es durchaus in gewisser Hinsicht uniform, weil es immer wieder von einem Bosskampf zum nächsten geht. Das wäre auch eine Kritik, die ich an dem Spiel üben würde. Ich finde das Pacing von Cuphead einfach wegen dieser Designentscheidung nicht optimal. Es hat mir nicht so gut gefallen, weil in einem Run-and-Gun der klassischen Bauart habe ich zwischendrin einfach diese Passagen, in denen ich einfach nur durch ein Level kommen muss, nur durch einen Level gelangen muss. Ich habe einfach auch diesen räumlichen Fortschritt, in dem ich mich von Punkt A nach Punkt B bewege, und die Herausforderung zwischendrin ist meistens ein bisschen moderater, und die kann ich vor allem dann auch häufig einfach improvisiert erledigen und bestehen. Einfach dadurch, dass ich die Spielmechanik gut beherrsche, kann ich dann auf das, was da passiert, reagieren und komme weiter. Bei Cuphead muss ich halt immer sofort ran an diese Schwierigkeitsgradspitze des Bosskampfs. Ja, da kommt sofort der Peak auf dem Schwierigkeitsgradgrafen. Ich muss sofort wieder einen neuen Lernprozess in Gang setzen. Meine erworbenen Fähigkeiten, einfach nur die Spielmechanik zu beherrschen, reichen nicht aus, sondern ich muss bestimmte Muster lernen. Ich muss erstmal gucken, was erwarten mich denn da in den späteren Stages, wenn diese Endgegner dann eben ihre Metamorphosen durchlaufen für neue Angriffe. Das ist also zumindest für jemanden auf meinem Skill-Level in der Regel nicht im ersten Anlauf einfach mal so zu schaffen. Das führt dazu, dass du da halt eben ständig nur vor dem nächsten Berg stehst, den es zu erklimmen gilt, und das finde ich einfach vom Pacing des Spiels her nicht optimal. Ich hätte mir gewünscht, dass es da einfach nochmal so zwischendrin auch mal einfach mal ein bisschen Smooth Sailing auch dazwischen. Ich finde, das gehört auch zu einer guten Dramaturgie dazu. Das zum einen, Steuerung, habe ich schon erwähnt, ist größtenteils echt in Ordnung für ein Spiel, das so anspruchsvoll ist. Hättest du gerne noch einen Ticken perfekter sein können, das finde ich aber nicht so schlimm. Was ich schlimm finde, ist, dass es technisch leider ein paar Mängel hat. Und zwar gibt es in Cuphead durchaus den Fall, dass das Spiel mal abstürzt. Es gibt vor allem auch nach wie vor reproduzierbare Crashbugs. Also insbesondere gibt es einen Endgegner zum Beispiel, das ist eine Maus, die dann auch im Laufe des Kampfes dann von einer Katze gefressen wird, und aus dem Maul der Katze kommen die Geister der Mäuse, die sie gefressen hat. Das ist auch ein schönes Beispiel, wie kreativ in der visuellen Gestaltung dieses Spiel ist. Aber wenn man diese Geister abräumt und den zweiten Geist wegschießt, bevor der erste wieder respawnt ist, crasht das Spiel. Zumindest auf meinem System wiederholbar. Ich habe das gegoogelt im Internet. Es scheint auch zumindest einer großen Anzahl von anderen Leuten genauso zu gehen. Und bei einem Spiel, das so anspruchsvoll ist wie Cuphead und so gnadenlos, hat die Technik ordentlich zu funktionieren, meiner Meinung nach. Das kann sich da keine Schnitzer erlauben. Das ist tatsächlich ein Malus. Ansonsten kann ich nur noch mal betonen, der Grad an Kreativität und die Klarheit und die Konsequenz im Fokus bei diesem Grafikstil ist absolut bemerkenswert. Da kann man nur laut klatschen. Mir hat es, wie gesagt, nicht so gut gefallen. Das hatte aber Gründe, die zu einem gewissen Grad zumindest einfach nur persönlich begründet sind. Deswegen das jetzt auch noch nicht Teil der Wertschätzung an sich. Das heißt, unterm Strich, wer genau diese Art von Herausforderung sucht und möchte, wird von Cuphead wirklich, wirklich exzellent bedient. Es ist ein Projekt, in dem erkennbar sehr viel Herzblut steckt, in dem unglaublich viel Mühe steckt, in dem Leute von Hand auf Papier die Animationen dieser Figuren gezeichnet haben. Und wenn man die Animationen sieht, kann man sich unglaublicherweise annähernd vorstellen, was für eine Wahnsinnsaufgabe das gewesen sein muss. In der Hinsicht toll, und für diese genau diese Sorte von Person, die diese Art von Herausforderung sucht, absolut seinen Vollpreis von 20€ wert, für PC und Xbox bislang erschienen. Alle anderen werden damit nicht glücklich werden und werden auch nicht weit kommen. Und deswegen, so schön es aussieht, ist da die Empfehlung: Finger weg. So, das zur Wertschätzung. Jetzt kannst du kurz was zwischendrin sagen, damit es nicht ein endloser Monolog wird, Sebastian. Und dann komme ich zu dem Ding, das ich die ganze Zeit schon antease.
Oh, André, ich lausche dir doch immer gern. Und in dem Fall nur noch ganz kurz zur Klarstellung. Du hast es dir gekauft für die Xbox oder den PC?
Ich habe mir es gekauft für den PC. Natürlich gespielt, aber mit dem Xbox Gamepad am PC. Möchte an der Stelle nochmal betonen, wie beschissen das Digi-Kreuz auf dem herkömmlichen Xbox-Gamepad ist, und ich hätte mir gewünscht, es wäre für die Switch erschienen. Ich hoffe, das tut es noch. Man kann es, also ich habe es dann mit Analogstick gespielt, weil ich mit diesem Digi-Kreuz einfach überhaupt nicht klarkomme. Das ging auch, nach einiger Eingewöhnungszeit ging das sogar ganz gut. Aber eigentlich ist es ein Spiel, das ich normalerweise mit einem Digitalsteuerkreuz spielen wollen würde.
Hast du kein PS4-Pad rumliegen gehabt? Das geht doch inzwischen auch mit Steam.
Ja, aber da brauchst du diese Pairing-Software, und die mag mein Rechner nicht.
Inzwischen sollte das eigentlich Steam direkt als Controller erkennen. Also ich brauche da keine Software mehr.
Ach guck, ja, das wäre mir neu.
Das muss das Spiel aber meiner Meinung nach auch können. Aber ich habe schon einige PC-Spiele mit meinem ganz normalen DualShock 4 mit dem USB-Kabel angeschlossen. Netter Tipp für dich und vielleicht ein paar andere Hörer mit solchen Digi-Kreuz-Problemen.
Na schön, ja, jetzt sagt man mir es. Naja, aber kann ich mir mal anschauen, und tatsächlich vielleicht ein ganz guter Hinweis, wenn Leute genauso ignorant waren bislang wie ich. So, jetzt kommen wir noch zum Abschluss zu dieser einen Sache, die jetzt wahrscheinlich zu einer so großen Sache aufgeblasen ist. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht, ich wollte es nur nach hinten rausschieben, aber egal. Also, Sie haben sich vielleicht vorhin schon gedacht, Peschke, was geht? Warum magst du diesen Grafikstil nicht? Der ist doch brillant. Diese Detailverliebtheit, wie kannst du nur? Ja, ein bisschen Banause ist ja ganz schön, aber jetzt so langsam geht's doch zu weit. Erst Wolfenstein 2 und jetzt das. Also, nochmal, ja, als Disclaimer. Die künstlerische Leistung ist absolut fantastisch. Es gibt einen Grund, warum ich das jetzt auch nach hinten geräumt habe. Es gibt aber auch einen Grund, warum ich das nicht mag. Und zwar gibt's dafür zwei Gründe. Kerngrund Nummer 1 ist folgender. Ich habe eine negative Assoziation mit diesem Grafikstil. Cuphead ist garantiert gemeint von seinen Entwicklern als eine liebevolle Hommage an diese Frühzeit der Animation mit all ihren Fehlern und ihren Eigenarten. Wenn man diese Dev-Blogs sich anschaut und wie begeistert die Leute darüber sprechen, wie sie versuchen, diese Art der Technik der Animation auch einzufangen und sowas. Niemand sagt, dass die Entwickler nicht die edelsten Motive hatten. Was aber ausgespart wird, ist, dass dass ein Teil der Cartoons aus diesen Jahrgängen teilweise durchsetzt waren noch von rassistischen Stereotypen. Ja, da wurden also Minderheiten in karikierter Form dargestellt und verhöhnt. Insbesondere sowas wie der faule Schwarze. Ja, es gibt Cartoons mit raffgierigen Juden, es gibt irgendwelche Gangster, Mexikaner und so weiter. Japaner mit riesigen Hasenzähnen. Und dann einfach mit den schlimmsten rassistischen Klischees. Und ich habe vor einiger Zeit diese Zeichentrick-Frühphase, nenne ich das jetzt einfach mal, recherchiert. Und zwar in Vorbereitung auf ein Interview mit Warren Spector, der damals an Epic Mickey gearbeitet hat. Und jetzt habe ich keine nostalgische Verbindung zu den 20er Jahren, so alt ich bin. So alt nun auch wieder nicht. Und die Assoziation, weil der einzige vorherige intensive Kontakt, den ich habe mit dieser Art der Darstellung, ist die Recherche damals. Das heißt, ich verbinde die Art und Weise, wie Cuphead aussieht, automatisch und unfairerweise mit eben diesen rassistischen Darstellungen in frühen Folgen von Bugs Bunny, von Popeye und so weiter und so fort. Ja, also querbeet auch in den Disney-Cartoons und so. Das ist weder eine Besonderheit dieser Fleischer-Cartoons, noch ist es derart vorherrschend gewesen, dass man jetzt den Cuphead-Entwicklern einen Vorwurf machen könnte und sagen könnte so, ja, also das war derart definierend, also das rassistische Stereotyp ist derart universell vorhanden in den Zeichentrickfilmen dieser Zeit, dass es untrennbar damit verbunden wäre, ja. Dann würde ich das sozusagen vor die Wertschätzung schieben, aber so ist es nicht. Es gab das, und dummerweise ist mein einziger Kontaktpunkt damit genau diese Thematik gewesen. Und daran hat mich Cuphead halt ständig erinnert. Dieser Zeichenstil erinnert mich ständig daran, erinnert mich auch an Propagandakarikaturen, auch zur Zeit, so Anfang Zweiter Weltkrieg, die sich auch eines ähnlichen Stils bedienen. Und deswegen habe ich ständig einen so merkwürdigen, komischen bitteren Nachgeschmack, wenn ich das sehe. Auch wenn ich natürlich das trotzdem zwischendrin schön fand, wenn ich immer wieder echt begeistert war, mit wie viel kreativen Ideen diese ganzen Animationen aufwarten und sowas. Und nicht jede einzelne Animation in Cuphead erinnert mich daran. Aber es kommt halt immer wieder vor. Und das ist aber sozusagen auch, das ist das Problem meiner persönlichen Biografie, die dazu führt, dass ich, wenn ich diesen Zeichenstil sehe, ist erstmal so, wow, was kommt jetzt? Und deswegen konnte ich das nicht so richtig genießen, leider.
Okay, also doch nicht so hin und weg, wie du hättest sein können. Eine ärgerliche Geschichte.
Möglicherweise. Ich meine, um mal einfach nur einen Diskussionspunkt in den Raum zu stellen, jetzt ohne das in irgendeiner Form wertend zu meinen, nochmal wichtig, aber man könnte natürlich wirklich auch mal drüber sprechen, sie benutzen genau diese relativ wiedererkennbare Ästhetik aus dieser Zeit, auch von dieser Firma, von den Fleischer Studios, die übrigens gegründet wurden als Inkwell Studios, und die Inseln sind die Inkwell-Inseln, über die man sich in dem Spiel bewegt. Also da gibt es eine sehr, sehr deutliche Parallele. Wie gesagt, auch einige von diesen Popeye-Cartoons zum Beispiel, die sind auch schuldig, was halt eben so diese rassistischen Stereotypen aus dieser Zeit angeht. Jetzt könnte man halt darüber diskutieren, wenn man die Ästhetik und all diese Eigenarten dieser Ära auferstehen lässt und sie auf ein Podest hebt, aber alle Bezüge zu diesen unappetitlicheren Aspekten der Cartoons dieser Zeit unter diesen Tisch fallen lässt, das ist sicherlich nichts, was man skandalös finden muss oder sonst irgendwas, aber ist es nicht zu einem gewissen Grade Whitewashing, ja? Also ist mir zumindest auch mal so kurz durch den Kopf gegangen, ob das künstlerisch nicht irgendwie so ein bisschen ungenügend ist, den Stil dieser Epoche eben so weit herauszuheben und zu feiern und dabei so ein bisschen seine Weste aber reinzuwaschen, und ob da nicht Potenzial verschenkt wurde, diese Schattenseite auch irgendwie in den künstlerischen Ausdruck mit einzubeziehen. Also wie gesagt, sie sollen es nicht reproduzieren, aber sie hätten das sozusagen, statt es unter den Tisch fallen zu lassen, hätten sie in irgendeiner Form berücksichtigen oder auch vielleicht kommentieren können. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach mal sozusagen die freie Assoziation, ja, das Rambling, das sonst dir überlassen bleibt, einfach nur mal meine Gedanken zu dem Spiel herausgeplaudert und absichtlich abgesetzt von der eigentlichen Wertschätzung.
Elend, da hatte ich mich noch stumm geschaltet und schon angefangen, mich zu beschweren, einfach so ohne Publikum, darüber, wie du mich hier so im Nebensatz disst, aber... Aber ich bin da nicht so ganz deiner Meinung. Ich bin der Meinung, man muss das, ist ja eher ein Aspekt der damaligen Gesellschaft, der dann auch in den Cartoons widerhallte. Und die menschliche Geschichte ist voller Grausamkeiten. Und ich glaube, wenn man irgendwie in die Vergangenheit schaut und sich da etwas nimmt und als Inspiration für irgendwas nutzt, muss man nicht unbedingt das Blut dran gekrustet lassen und die anderen Unappetitlichkeiten. Aber hey, interessanter Ansatz. Ich glaube, dass gab auch mal einen Kotaku-Artikel, oder war es Verge, der sich auch mit diesem Thema befasst hat, müsste ich nochmal nachsuchen, da bist du nicht der Einzige mit solchen Gedanken. Auf Reset Era, dem NeoGAF-Nachfolger, habe ich einen Thread dazu gefunden. Aber ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, aber ich glaube, wir sind durch, wir haben es geschafft. Also du nicht, du hast Cuphead nicht durchgespielt, aber hey. Ich habe das Gespräch mit dir beinahe beendet.
Ja, naja, ne? Wenigstens einer von uns beiden, ja, hat es hinter sich gebracht, ja, und kann sich dann den schönen Dingen im Leben wieder zuwenden. Und meine Damen und Herren, das gilt auch für Sie. Auch Sie können sich den schönen Dingen im Leben jetzt wieder zuwenden. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, sofern sie denn aufrechterhalten geblieben ist. Ich hoffe, es war interessant. Es war in irgendeiner Form erhellend und schön. Und wir hören uns dann in naher Zukunft mit der nächsten Wertschätzung wieder. Bis dahin.